Hallo und herzlich willkommen zur Porzellanerfolge Nummer 51. Ich war gestern in Kusel in der Fritz-Wunderlich-Halle und da war eine Informationsveranstaltung zur Entstehung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende. Ist immer so schwierig, das auszusprechen. Ich habe ja schon öfters in einer Zwischenfolge oder auch bei den Landfunkern Podcast darüber berichtet, dass das in Kusel entsteht. Und wie gesagt, da war gestern eine große Veranstaltung und da waren diverse Obrigkeiten da. Zum Beispiel war es die Margit Gottstein, Staatssekretärin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen von Rheinland-Pfalz. Karin Weiß, Abteilungsleiter aus derselben Institution. Und da war noch Dagmar Batzen, Präsidentin der Aufsichtsrat, Dienstleistungsdirektion Trier, also ADD, Stadtbürgermeisterin Ulrike Nagel, Gunda Beeth von der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, der Landrat Dr. Winfried Hirschberger, unser Verbandsbürgermeister bzw. der Verbandsbürgermeister Dr. Stefan Spitzer, ich lebe hier in einer anderen Verbandsgemeinde, an demzufolge anderer Verbandsbürgermeister, egal. Da kam noch der Hans Maaßen vom Polizeipräsidium Kaiserslautern, dann war noch der Herr Agner vom Polizeipräsidium Trier und der Herr Wagner ist der Leiter der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier. Der hat auch noch berichtet. Und dann waren da noch 600 Zuhörer. Ja, 600. Es waren schon einige gekommen. Die Halle, Fritz-Wunderlich-Halle, war rappelvoll. Und ich habe selbstverständlich meine Aufnahmegerät dabei gehabt und habe probiert, ein paar Aufnahmen zu machen. Ich bitte vorab, die Tonqualität zeitweise ein bisschen zu entschuldigen, aber ich denke, man hört es trotzdem, was der Abgang ist. Die Veranstaltung ging insgesamt etwas über 3 Stunden. 3 Stunden ist es gegangen, richtig, 10 Uhr war es genau. Veranschlagt waren 2,5, aber hat sich dann doch ein bisschen hingezogen, wie es halt so ist. Und ich denke, es hat sich aber gelohnt. Der Anfang hat die Stadtbürgermeisterin Ulrike Nagel mit ihrer Anfangsrede gemacht. Jo, viel Spaß, bis später.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich bin froh, dass Sie wirklich so zahlreich die Gelegenheit zur Information heute Abend nutzen, dass wir hier schon Stehplätze haben. Ich hoffe, da stehen wir denen nicht zu lange. Deshalb mache ich auch keine große Vorrede, damit die Füße nicht lahm werden und die Ohren nicht. Ich freue mich, dass wir Ihnen heute Abend hier Informationen aus erster Hand geben können über die Erstaufnahmeeinrichtung, die das Land bei uns in Kusel plant. Und ich freue mich, dass auch gestern von Bad Herren den Weg hierher gefunden haben. Ich begrüße unseren Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog. Ich begrüße die Landtagsabgeordneten, die, soweit ich das beurteilen kann, jetzt hier alle da sind. Ich fange mal da in der ersten Reihe an, links nach rechts, den Herrn Konrad, die Frau Kohle-Groß, den Herrn Jochen Hartloff und den Herrn Habenfeld sehe ich. Und ich bin froh, dass die Presse und Rundfunk und Fernsehen das Ganze hier heute Abend so begleiten, dass man es auch nach draußen transportieren kann nochmal. Es ist da für die Rheinpfalz der Freibank, für den Geschäftsanzeiger der Herr Kloß, für den SWR-Hörfunk, für die Frau Karpuk und für Kusel die Frau Erfaus und die
Das war die Bürgermeisterin, die Stadtbürgermeisterin, um genau zu sein, die Frau Nagel. Und als nächstes kam die Margit Gottstein, Staatssekretärin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen. Großer Titel. Hört, was sie zu sagen hatte.
Suchenden, die aus guten Gründen hierher kommen, einfach die nötige Erstaufnahme und Unterbringung zu geben, die sie brauchen. Ich glaube aber auch, und ich hoffe auch, dass wir über diese Fragen heute miteinander ins Gespräch noch näher eingehen kann, ist die große Sportanlage, die ich mir gerade vorher anschauen konnte, dort oben, die natürlich dann auch nutzbar sein kann für die Vereine und für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt. Ich kann mir vorstellen, dass gemeinsame Veranstaltungen möglich sind, dort oder an anderen Orten oder auch zu anderen Themen. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist auch eine Chance, Arbeitsplätze zu schaffen und vielleicht auch den einen oder anderen zu sichern. Und sie ist sicher auch eine Chance, dem demografischen Wandel, über den wir alle so viel in diesen Tagen und Wochen reden, entgegenzuwirken, um eben auch die Infrastruktur vor Ort zu festigen. Was uns als Landesregierung sehr gefreut hat, ist, dass wir hier auf der kommunalen Ebene auf eine sehr große Bereitschaft gestoßen sind, uns bei der Einrichtung dieser Erstaufnahme zu unterstützen. Das ist sehr wichtig für uns und sehr hilfreich, nicht nur weil wir es brauchen und weil die Asylsuchenden sie brauchen, sondern weil wir auch diese zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtung brauchen, um uns in Trier und in Innenheim zu entlasten, weil dort eben im Moment sehr, sehr viele Flüchtlinge sind, aber auch um uns zu entlasten auf der kommunalen Ebene, denn ein Ziel der Landesregierung ist, Asylsuchende in einer Erstaufnahmeeinrichtung bis zu 3 Monate aufnehmen zu können und sie dort dann danach erst an die Kommunen weiterverteilen zu können. Insofern ist das, was wir bisher hier erlebt haben, mit den Vertreterinnen auf der kommunalen Ebene, eben diese sehr große Bereitschaft, sich für dieses Anliegen einzusetzen und stark zu machen, ganz wichtig, ein wichtiges Signal für uns und sicher auch ein Beispiel für die Willkommenskultur, die wir an vielen Stellen in Rheinland-Pfalz in diesen Monaten auch erleben. Und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie vor Ort, Frau Nagel, Herrn Hirschberger, Herrn Spitzer, die lokalen Abgeordneten, die uns immer unterstützt haben in dieser Angelegenheit und allen anderen, die auch vor Ort mit zuständig sind. Ich weiß aber natürlich auch, dass es, und deswegen findet ja auch heute diese Versammlung statt, natürlich Fragen gibt, Bedenken gibt. Und ich kann Sie einfach nur ermuntern, Ihre Fragen hier heute auch zu stellen, damit wir auch wissen, was Sie bewegt, und damit wir so gut es möglich ist, Ihre Fragen auch beantworten können. Was wir hören an Fragen bisher ist beispielsweise, kann eine Stadt wie Kusel mit rund 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Eröffnung einer Aufnahmeeinrichtungen, die am Ende bis zu 700 Asylsuchende aufnehmen sollen, erfolgreich meistern. Das ist möglich, das hören wir. Wir hören, was genau ist in Planung, wie viele Flüchtlinge sollen kommen, wie funktioniert so eine Einrichtung im Alltag, wird die Gesundheitsversorgung, Herr Schneider hat es schon angesprochen, sichergestellt, ohne dass die Versorgung der hier lebenden Bevölkerung beeinträchtigt wird. Wie sieht es auch mit der Sicherheitslage aus? Und zu all diesen Fragen, die wir im Vorfeld schon aufgenommen haben, denke ich, dass wir auch fachkundige Menschen hier auf dem Podium oder auch hier vorne noch sitzen haben, die sicher im Detail die eine oder andere Frage mit Ihnen auch noch diskutieren. Ich möchte Ihnen zunächst einmal vor Augen führen, wenn eine Aufnahmeeinrichtung kommt, eine Erstaufnahmeeinrichtung, dann ist die in der Verantwortung der Landesregierung. Das heißt, die Landesregierung betreibt diese Einrichtung, sie ist für den täglichen Ablauf zuständig, sie ist auch für die Kosten zuständig. Also das ist nichts, was den kommunalen Haushalt zusätzlich belasten würde, sondern das ist die ureigene Verantwortung.
Das war die Margit Gottstein in ihrer Rede. Des Weiteren hat sie noch ausgeführt, dass Kusel eine eigenständige Aufnahmestelle ist. Das heißt, dort können direkt die Asylanträge bearbeitet werden. Das geht allerdings nur ab 500 Aufnahmen, also sprich 500 Menschen mindestens. Wenn es drunter liegen würde, sagen wir mal 300 oder 200, keine Ahnung, und dann müssten die Asylanträge, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, in Trier aufgenommen werden. Also bearbeitet werden. Und das hieße auch, dass dann die Menschen, die die Asylanträge stellen, dass die auch nach Trier gefahren werden müssten. Also logistisch natürlich ein Riesenproblem. Deswegen ab 500 Menschen in Kusel eigene Aufnahmestelle. Geplant sind ja 500 bis 700 momentan. Wie es in ein paar Jahren aussieht, weiß kein Mensch. Das sieht man dann aber alles. Jo, das war es eigentlich so von ihr. Es ist jetzt als nächster Redner war dann der Herr Wagner, der, ich sag mal so salopp, der Chef in Trier ist von der Aufnahmestelle. Dort befinden sich momentan, glaube ich, an 2 Standorten, wenn ich das noch richtig habe, 2000 Menschen. Das soll ja auch ausgebaut werden bis auf 4000, also kommt einiges auf uns zu. Er führt am Anfang auch ein paar Zahlen auf, was der Zustrom an Flüchtlingen und Menschen erwartet wird oder prognostiziert wird. Hört einfach mal rein und danach erzählt er auch noch ein bisschen, wie es in Trier so abgeht, wenn Menschen zu Ihnen kommen. Bitteschön.
Ich glaube schon, meine Vorrednerinnen haben das jetzt mehrfach gesagt. Wir versuchen heute Abend Ihnen natürlich Ihre Ängste, Ihre Sorgen, Ihre Vorbehalte wegzunehmen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Sie müssen einfach es selbst erleben. Wir werden überrascht sein, auch wenn Sie jetzt Vorbehalte haben, was Sie denn erleben werden, wenn Sie mit diesen Menschen zusammenkommen. Aber meine Aufgabe ist heute Abend, ist ja schon gesagt worden, Ihnen mal ein bisschen das darzustellen. Ich gehe auch deswegen auf die Seite, weil Ihr Blick sollte sich hier auf die PowerPoint-Präsentation richten und nicht auf mich. Die Menschen, um Ihnen mal ein paar Zahlen zu nennen, UNHCR, das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, hat festgestellt, dass im Jahr 2014 so viele Menschen auf der Flucht waren wie niemals zuvor, seit es UNHCR gibt. Nämlich 56 Millionen Menschen sind auf der Welt auf der Flucht. Davon sind allein 38 Millionen Menschen Binnenflüchtlinge. Also sie flüchten entweder in die unmittelbaren Nachbarländer oder flüchten halt innerhalb ihres Heimatlandes. Also ein typisches Beispiel ist Nigeria. Die Menschen flüchten aus dem Nordosten. Dort ist die Boko Haram, kennen wir alle aus den Nachrichten, mit einer Terrorherrschaft. Und die Menschen versuchen dann, in den Süden Nigerias zu flüchten. Es schaffen aber auch, es gibt Menschen, die schaffen es halt, dann doch nach Europa zu kommen. Hier habe ich Ihnen die Zahlen, sollten Sie jetzt bitte ausblenden, weil das sind Zahlen aus dem Oktober 2014. Die stimmen jetzt nicht mehr, aber die Fluchtwege stimmen. Das Prominenteste ist halt das, was die Staatssekretärin Frau Gottschall eben schon gesagt hat. Die Menschen flüchten natürlich, also ein sehr gefährlicher Fluchtweg, auch über das Mittelmeer, vorwiegend aus Libyen und kommen dann in Italien an. Sie haben auch in den Nachrichten immer wieder davon gehört, dass diese Menschen eben nicht alleine unterwegs sind, sondern diese Menschen werden durch sogenannte Schlepperbanden nach Europa geschleppt. Dafür bezahlen die Menschen eine ganze Menge Geld, bis zu 3.500 Dollar, davon ist die Rede. Die Schleppung, die endet aber nicht in Italien, die beginnt nicht in Libyen und sie endet nicht in Italien. Die Schleppungen beginnen bereits in den Flüchtlingslagern in Jordanien oder in Libanon und enden auch nicht in Italien, weil immer wieder die Frage, insgesamt in einer Zahl von 2.396 Belegungsplätze, also wir sind am Rande unserer Kapazitäten. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, dass Plätze nicht gleich Unterbringungszahlen sind. Wenn Sie eine Familie mit 5 Personen haben, die Sie in ein 6-Bettzimmer legen, dann geht automatisch ein Bett verloren. Weil wir legen keinen fremden Menschen zu dieser Familie. Also sind wir bei 2000 Menschen im Durchschnitt Legung, sind wir wirklich schon am Ende. Was sind die Aufgaben der Aufnahmeeinrichtung? Also zum einen, es ist heute Abend mehrfach gesagt worden, bringen wir die Menschen unter, wir versorgen sie, wir betreuen sie. Später werden sie dann auf die 41 Kommunen verteilt. Die Aufenthaltsdauer soll 3 Monate nicht überschreiten. Tatsächlich ist im Moment die Aufenthaltsdauer 6 Wochen. Weiterhin übernehmen wir die Aufnahmebetreuung und Verteilung anderer ausländischer Personen im Rahmen des EU-Settlements oder anderer politischer Entscheidungen. So hat zum Beispiel die Bundesregierung beschlossen, 20.000 Syrer aufzunehmen. Das war vor 2 Jahren. Diese Menschen sind noch nicht alle da. Von diesen 20.000 Menschen kommen 4,83% halt nach Rheinland-Pfalz. Die bringen wir dann unter. Außerdem haben wir eine sogenannte Notunterkunft für Kommunen. Das ist ein bisschen kompliziert, das ist eine Aufgabe, die wir im Moment nur theoretisch ausfüllen können, weil letztlich unterm Strich haben wir eigentlich gar keinen Platz, um den Kommunen hier im Moment Hilfestellung zu leisten. Das sind aber die Aufgaben, die dann auch in Kusel von den Kolleginnen und Kollegen gemacht werden müssen. Also wenn jetzt eine Familie, hier sehen Sie zum Beispiel eine Familie, die frisch angekommen ist, wenn eine Familie kommt, dann wird sie erst einmal für die erste Nacht mit Bettwäsche versorgt, Sie wird mit Hygieneartikeln versorgt und anschließend bekommt sie lediglich ein Zimmer zugewiesen, wo nur ein Stockbett steht. Dort wird sie jetzt für eine Nacht untergebracht, weil wir wissen nicht, ob diese Menschen, die in der Nacht gekommen sind, wir haben also 24 Stunden, 7 Tage in der Woche auf, und viele Menschen kommen halt auch in der Nacht, werden also erstmal mit dem Notdurstigen versorgt. Wir wissen nicht, ob diese Menschen tatsächlich am nächsten Tag auch dann durch das System in Trier belassen werden oder ob wir sie mit einer Fahrkarte versehen und in ein anderes Bundesland schicken. Im Moment haben wir in Deutschland 29 Erstaufnahmeeinrichtungen. Also jedes Bundesland ist verpflichtet, wenigstens eine Erstaufnahmeeinrichtung zu haben. Die großen Bundesländer haben aber mittlerweile mehrere. Und wie auch heute schon meine Vorrednerin gesagt hat, Rheinland-Pfalz wird jetzt am Ende erst einmal 4 Erstaufnahmeeinrichtungen haben. Es müsste aber, wenn die Zahl der Asylbewerber weiter steigt, auch weitere Erstaufnahmeeinrichtungen geben. Am nächsten Tag dann kommen die Menschen zur Aufnahme. Das ist hier unser Warteraum. Die kommen zur Aufnahme. Hier werden sie dann registriert von meinen Kolleginnen der Aufnahme. Es wird also versucht, Name, Alter und Familienstand herauszufinden. Ist schwierig, funktioniert immer wieder die Frage, wie verständigen die sich? Und wir sagen immer, mit Händen und Füßen. Und es funktioniert. Seit über 23 Jahren funktioniert dieses System. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur junge Männer kommen, sondern hier ist schön anschaulich, alte und ganz kleine, auch vor allen Dingen auch Behinderte. Das stellt uns immer vor besondere Herausforderungen. Aber wie gesagt, wir suchen uns die Menschen nicht aus, die zu uns kommen. So wie sie kommen, werden sie versorgt. Die medizinische Versorgung wurde angesprochen. Ich kann das halt jetzt nur für Trier erzählen, wie das ist. Also erst einmal müssen die Menschen, das ist von der Frau Gottstein und von der Frau Barzen gesagt worden, die Menschen müssen sich einer Erstuntersuchung unterziehen, die ist gesetzlich geregelt. Dort wird festgestellt, ob ansteckende Erkrankungen vorliegen. Es wird die Lunge geröntgt, es wird das Blut untersucht und es gibt eine Stuhluntersuchung. Anschließend, sofern kein Befund vorliegt, werden die Menschen untergebracht.
Jetzt kommt der Herr Ankner vom Polizeipräsidium Trier. Der berichtet über die Erfahrungen, die Polizei dort macht in der Aufnahmeeinrichtung, was sie dort so erleben, was so abgeht, ja. Und das war auch ganz interessant. Ich denke, hat nicht unbedingt was beschönigt und aber auch nichts Dramatisches hervorgebracht. Jo, hört einfach mal rein.
Dass die kompletten Umstände, die mit einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende zu tun haben, in erster Linie Logistikprobleme sind, die sich damit beschäftigen, den Menschen zu helfen, die aus Regionen kommen, in denen sie einfach nicht mehr bleiben können und in den allermeisten Fällen nicht dort weggehen, weil sie dort nicht mehr bleiben wollen, sondern weil sie schlicht und einfach die Umstände vor Ort in die Fremde treiben. Das Polizeipräsidium Trier blickt auf über 22 Jahre Erfahrung mit einer Aufnahmeeinrichtung zurück. Und vorwegnehmen kann ich Ihnen schon mal das Fazit, dass eine Aufnahmeeinrichtung, so wie wir sie in Trier haben, grundsätzlich kein polizeiliches Problem darstellt, das uns dazu auffordert, einen Schwerpunkt in der Aufgabenwahrnehmung zu bilden. Damit möchte ich keine Verhältnisse schönreden, die Polizeiarbeit natürlich auch in einer Facette hier betreffen. Wir haben im Standort Trier seit 1993 nicht nur die Aufnahmeeinrichtungen, sondern wir haben dort auch die Ermittlungsgruppe Migration. Aber allein dieser Begriff und die Tatsache, dass wir dort eine Ermittlungsgruppe eingerichtet haben, suggeriert den meisten von Ihnen, die sich mit der Polizeiarbeit nicht so intensiv auseinandersetzen, möglicherweise ein falsches Bild. Denn die Asylbegehrenden, die dort untergebracht sind, in der Erstaufnahmeeinrichtung, sind keine klassischen Straftäterinnen und Straftäter, so wie man sich das vorstellt, dass die Polizei deshalb eine Ermittlungsgruppe bildet. Wir haben ja, das werden Sie gelesen haben, haben zwei Ermittlungsgruppen, die sich mit Themen wie Enkeltrick oder Wohnungseinbruchdiebstahl beschäftigen und damit auch ein Kriminalitätsphänomen, das Sie als Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich beunruhigt, dem wir uns dann widmen müssen. Das ist hier in diesem Fall, wo es auch Ermittlungsgruppe heißt, nicht der Fall. Die Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Ermittlungsgruppe arbeiten, die beschäftigen sich mit den Kriminalitätsfeldern, die nur deshalb da sind, weil die Menschen zu uns gekommen sind und nach unseren Gesetzen eben zunächst einmal Gesetzesverstöße begangen haben, alleine deshalb, weil sie zu uns gekommen sind. Damit meine ich beispielsweise illegale Einreise oder Dinge, die ihnen dabei helfen, illegal einzureisen, also beispielsweise Ausweispapiere zu verändern und damit strafrechtlich beispielsweise in Ruhe und die Gesellschaft zu gehen und so weiter. Diese Dinge müssen nach dem in Deutschland vorhandenen Legalitätsprinzip auch von den Strafverfolgungsbehörden, und da ist die Polizei ein Teil davon, verfolgt werden und müssen auch erarbeitet werden. Aber ich kann Ihnen auch sagen, annähernd 100% dieser Fälle werden in der Folge durch die Herren des Ermittlungsverfahrens, nämlich durch die Staatsanwaltschaft, regelmäßig eingestellt. Jetzt könnte man sich fragen, warum machen wir das denn? Eben weil unser Rechtssystem das so vorsieht, und das ist auch gut so, denn der Einzelfall muss immer betrachtet werden und die Einzelfälle werden hier entsprechend auch dann mal. Als Polizei hier sind wir sozusagen doppelt mit dem Thema beschäftigt, nämlich mit einer bestehenden Aufnahmeeinrichtung, die in den vergangenen Jahren, was die Bewohnerzahlen betrifft, ständig angestiegen ist, gewachsen ist und wird deshalb auf zwei Standorte hier verteilt. Zurzeit, das ist jetzt mal der Stand vom abgelaufenen Monat Mai diesen Jahres, ungefähr 1600 Menschen dort untergebracht haben. Und diese 1600 Menschen in den Unterkünften in Trier, wir haben sie mehrfach gehört, die sind dort auf engstem Raum zusammenlebend. Und das ist wiederum etwas, was uns als Polizei dann auch wieder fordert, wovon die Bürgerinnen und Bürger in Trier in der Regel so gut wie nichts mitbekommen, außer anfahrende Streifenfahrzeuge, die unter Umständen, wenn es mal schnell gehen muss, auch mit Bayerischen Martinshorn dorthin fahren und dadurch der Eindruck entsteht, da gibt es ein Riesenproblem. Probleme gibt es selbstverständlich, aber die gäbe es auch, wenn wir, so wie wir uns hier jetzt in diesem Raum befinden, mit 10, 12 Personen oder manchmal noch mehr in einem Zimmer über Wochen leben müssten, aus ungewissen Umständen kommen und da auch noch ungewiss ist, was uns erwartet. Das sind Familien mit Kindern untergebracht, unterschiedliche Ethnien, die unterschiedliche Auffassungen von Lebensgestaltung und von Tagesabläufen haben, und da kommt es zu Auseinandersetzungen. Zu Auseinandersetzungen der Gestalt, dass meist die Familienoberhäupter sich selbstverständlich verpflichtet sehen, für ihre Familie einzutreten und dem anderen letztendlich zu zeigen, wo es lang geht, und da geht manchmal auch mit körperlichen Auseinandersetzungen. Und diese Einsätze, die sind in der Tat in den vergangenen Wochen und Monaten ja nahezu parallel zu den steigenden Einwohnerzahlen in der Asylunterkunft letztendlich dann auch gestiegen, weil die Konflikte sich einfach nicht mehr vermeiden lassen. Hinzu kommt, dass das Thema Alkohol und Alkoholmissbrauch für viele Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen, wo das Thema Alkohol normalerweise nicht präsent ist, erstmals damit in Berührung kommen und dabei dann auch zu Reaktionen neigen, die auch bei uns, bei übermäßigem Alkoholgenuss vorkommen. Und da kommt es eben dort auch zu Schlägereien. Aber das sind alles Dinge, die in der Außenwirkung für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Trier und auch für ihr Sicherheitsgefühl nahezu, gestatten Sie mir diese anmaßende Bemerkung, nahezu unbedeutend sind, weil es sie nicht betrifft. Es ist ein internes Problem in der Runde. Die Ermittlungsgruppe Migration, die ich eben ganz kurz schon erwähnt habe, ist auch in diesem Bereich sozusagen produktiv tätig, weil durch die Anwesenheit der Kolleginnen und Kollegen in einem Gebäude auf dem Gelände der Unterkunft, was sich auch so bewährt hat, eben die Polizei als Ansprechpartner da ist und die Polizei für viele Menschen dort erstmals als eine Polizei wahrgenommen wird, mit der man auch ganz normal umgehen kann, ganz normal sprechen kann. Denn das wiederum haben auch viele in ihren Heimatländern erlebt, dass sie mit einer Polizei, ich nenne es jetzt mal des Obrigkeitsstaats, die mit demokratischen Grundprinzipien ganz, ganz wenig zu tun hat.
Das war der Angner vom Polizeipräsidium Trier. Danach gab es eine kleine Fragerunde, in der die Bürger Fragen stellen konnten. Das waren, ja, ziemlich spezifische Fragen teilweise. Aber da kam auch eine Frage, die konnte man so eigentlich des Öfteren hören in der Bevölkerung. Und die, wie soll ich sagen, die allgemeine Sorgen von mancher ausdrückt oder manche Gedanken, sage ich mal. Und der gute Mann hat sie dann gestellt und wurde auch ausreichend zuerst vom Herr Landrat Hirschberger beantwortet und dann von der Stadtbürgermeisterin Nagel. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut verstehen. War für die, die nicht aus der Peil sind, hören einen Podcast hier, bitte genau hinhören. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil der spricht richtig pelzig. Bitte schön.
Ich als normaler Bürger am meisten ärgert ist, dass man da vom Land, warum hat man nicht, bevor das mal überhaupt sowas in Betracht zieht, in Grusel sowas einzurichten, mal die Bürger gefragt. Von Oberwunder bestimmt, ihr kriegt das und fertig. Es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, in so eine strukturschwache Gegend wie Grusel, und da hätten wir ja Platz gehabt in der Kaserne, mal ein paar Betriebe anzusammeln, damit Arbeitsplätze entstehen, damit unsere Kinder nicht hinaus müssen, irgendwo anders hin, um zu arbeiten. So, und dann noch was. Für die Soldaten, da war kein Geld da, für die Kaserne zu renovieren. Jetzt auf einmal. Und wenn ich die Veranstaltung wieder haben, hier betrachtet, da wird ja nur alles schön gewesen. Da gibt es ja keine Probleme, außer den Herrn von der Polizei, der so ein bisschen angedeutet, aber da gibt es ja keine Probleme. So, und ich bin mal gespannt, wenn da wirklich mal was passiert, was dann von unserem Land zu erwarten ist. Und auch zu Frau Nagel und zu Herrn Hirschberger, Sie eigentlich als unser Vertreter, unser gewählte Stadtbürgermeisterin und unser Landrat, Sie hätten sich in dieser Woche verschaffen wollen, dass Arbeitsplätze hinkommen, wo Geld und nicht Arbeitsplätze, wo Geld. Unser Migrationsbeauftragte da, Ihnen möchte ich nur ganz persönliche Frage stellen. Ich habe eine große amerikanische Firma. Wir haben also von den Fachkräften aus Russland, wir haben Fachkräfte aus Eritrea, die fahren jedes Jahr anerkannte Asylbewerber, arbeiten, fahren jedes Jahr 6 Wochen in ihrer Heimat oder noch. Wie kann so jemand anerkannt werden als politisch verfolgt? Da frage ich mich, fahren die in ein Land, wo politische Verfolgung ist, um Urlaub zu machen? Das geht immer gut durch die Verhandlungen.
Angesprochen worden, die wir in den nächsten Beiträgen auf jeden Fall auch gut anschneiden, wie sieht das aus mit den Planungen, die haben, warum hat man das so und nicht anders gemacht, direkt dazu Herr Hirschberger und dann kommen Sie Frau Nagel.
Also die Annahme, dass man erst Bürgerbegehren macht, über sowas entscheidet, halte ich für nicht machbar in solchen Fragen. Das Land und der Bund und die Kommunen haben die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die aus dem Grundgesetz resultiert, die zu organisieren ist, dass diejenigen, die als Flüchtlinge in ein Land kommen, tatsächlich auch ihr Asylbegehren vortragen können, dass sie sich bewerben können und das Verfahren durchzuführen. Das ist Aufgabe eines demokratischen Staates. Wenn wir das nicht mehr leisten, ist unsere Gesellschaft nicht in Ordnung. Nummer 2. Wir sind so blöd, dass wir an den versucht hätten, Arbeitsplätze da oben anzusiedeln. Unsere erste Option war übrigens, eventuell amerikanische Kaserne dort zu haben. Hat sich zerschlagen. Und das Nächste, das sind ja Untersuchungen unterwegs, die vom Kreis, Stadt, Verbandsgemeinde gemeinsam gemacht worden sind, gegen dahin gewerbliche Nutzung. Und es wird auch so kommen, das ist ja noch nicht angesprochen worden, dass, wenn Sie in das Tor reinschreiben, links dieser Teil gewerblich genutzt werden kann und auch genutzt werden wird. Wir haben darüber hinaus Verhandlungen mit dem Land aufgenommen und die hat uns das Land Hilfe zugesagt, dass wir ein größeres Gewerbegebiet in dem Umfeld von Kusel deshalb auch unterstützt werden, dass wir das erschließen können. Das ist genau das, was Sie wollen. Genau das wollen wir auch machen. Das wird dadurch nicht verhindert. In einem Punkt gebe ich Ihnen ja recht. Es fehlt in Deutschland an der Überzeugung, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Zuwanderung geregelt werden muss. Wir sind da auch wie die Lemminger. Deutschland hat es geschafft, in den letzten 4 Wochen, die jüngsten Statistiken weisen das aus, das Land zusammen mit der niedrigsten Geburtenrate. Und Kusel stotzt ja nun gerade nicht auch davon, dass wir Zuwachs hätten. Wir brauchen ja die Zuwanderung von Menschen. Fragen Sie mal die Industriebetriebe und die Unternehmen, die brauchen wir. Davon die Augen zu verschließen, ist einer unserer Hauptfehler, der momentan gemacht wird. Und das Asyl möchte ich, das ungeeignete Verfahren, diese Fragen zu kriegen. Momentan läuft das aber so. Aber wir werden uns vor dieser Aufgabe nicht drücken. Und Sie werden sehen, letztendlich wird es so sein, dass wir vielfältig davon profitieren. Wir werden übrigens, das ist heute Abend noch nicht angesprochen worden, wir haben uns als Kreisverband auch zur Verfügung gestellt für sogenannte unbegleitete Jugendliche, mit GWL geschrieben. Was Sie möglicherweise fast alle nicht wissen, ist, dass die Europäische Union beschlossen hat, dass diese unbegleiteten Jugendlichen von den jeweiligen Jugendämtern in den Ländern bzw. Kreisverbandsstädten und Landkreisen zu behandeln sind wie elternlose Kinder. Die bleiben auch da. Wir werden das machen, wir werden die beschulen. Wir haben noch freie Räume in unseren Schulen. Die wollen wir gerne dazu nutzen. Wir versprechen uns davon, dass da junge Menschen zu uns kommen. Und bitte schauen Sie doch mal ein Stück weiter zurück in unsere Geschichte. Unsere Region war 3-mal regelrecht verwüstet. Immer wieder sind Zuwanderungen gekommen. Viele andere deutsche Gegenden sind bevölkerungsmäßig relativ homogen. Wir waren eigentlich immer ein Zuwanderungsland. Und es hat uns nicht geschadet. Es hat interessante Menschen und Menschenbilder zusammengeführt. Seht ihr das doch einfach mal als Chance? Wir kneifen doch hier nicht.
Und den Einstieg dann schon in die Diskussion. Wir hören jetzt, das wird ja jetzt Kusel-spezifisch, wir hören jetzt zunächst einmal den Herrn Maaßen von Polizeipräsidium Kaiserslautern, der Ihnen darstellen wird, was das
sagt. Herr Schneider, ich glaube, ich soll das jetzt noch ergänzen. Da ziehe ich den Part einfach vor, das zieht es natürlich in die Länge, weil das jetzt nicht ganz gut da zusammenpasst. Ich habe ja am Schluss der Gesamtveranstaltung wäre so mein Part gewesen, zu zeigen, wo geht es denn noch hin, wie sind die Planungen. Ich glaube, das sollte man hier machen. Vielleicht haben ja ganz viele genau ihre Fragen im Kopf. Es gibt diese Machbarkeitsstudie, die in Arbeit ist und mehrere Etappen hinter sich hat, die das Institut GIO für Land und für die Lima, für alle Kommunen zusammen macht. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Erkenntnisse, die wir daraus gezogen haben, die waren für uns auch zum Teil relativ ernüchternd. Weil wir nämlich gedacht haben, oh, wir haben da prima Gewerbeflächen zur Verfügung und die haben uns mal dann vor Augen geführt, dass wir hier rundherum in 30 Minuten Reichweite über 220 Hektar Gewerbeflächen frei, voll erschlossen zur Verfügung haben. Und alleine zum Beispiel das Gewerbegebiet in Rammstein, wo jetzt die große Sägerei, das Sägewerk etabliert ist, da sind noch 20 Hektar frei. Das ist Autobahnwurfnähe Sichtweite. Und wir haben eben hier bei uns auf der Kaserne nicht diese Top 1A-Lage, die so etwas ermöglicht, die auch die ebenen Flächen dafür hätten. Das Gelände ist terrassiert. Und es wird auch kein Ikea zu uns kommen. Und zwar nicht nur deshalb, weil das jetzt gerade in Kaiserslautern angesiedelt ist. Deshalb ist die Chance für uns, wirklich zu sagen, und der Landrat hat schon angesprochen, wir alle drei arbeiten da gemeinsam dran, mit dem Landtag hinzukriegen, dass wir ein passendes Gewerbegebiet in Autobahnwurfnähe bekommen, was genau diese Situation dann abbildet. Und das wird es geben, das ist auf dem Weg, da sind die ersten Beschlüsse der Gremien hier vor Ort schon auf den Weg gebracht und Gespräche mit dem Land geführt. Was wir da oben auf der Kaserne, auf dem Windhof dringend brauchen und was parallel entwickelt werden wird zur Erstaufnahmeeinrichtung, das ist genau das, dass wir für die regional ansässigen Betriebe, für die stadteigenen Menschen, die sich hier wirtschaftlich betätigen, Ausdehnungsflächen brauchen. Da hat die Stadt Usel momentan null. Und das ist unsere Chance, dass wir da relativ zügig Gelände anbieten können. Und da gibt es auch erste Interessenten für. Das sind dann kleinere Einheiten, aber es ist immer schon so gewesen, dass sich aus der Region heraus dann kleinere Einheiten gut entwickeln. Und da ist das ganze Gewerbegebiet in Konk ein prima Beispiel. Und so ähnlich ist das da gedacht.
Das waren die Antworten vom Herrn Landrat Hirschberger und der Stadtbürgermeisterin Nagel auf eine Frage oder auf die Fragen eines einzelnen Herrn, die man aber schon öfter in der Öffentlichkeit gehört hat oder von anderen gehört hat. Ich denke, die wurden auch ausreichend beantwortet. Ja, die Veranstaltung neigte sich dem Ende zu und zum Schluss gab es noch eine flammende Rede von einer Gymnasiastin, die ich leider nicht aufgenommen habe, hätte ich mal sollen tun, die war wirklich sehr, sehr gut. Und dann ging es allein um die Menschlichkeit und dass man sich doch gegenseitig helfen sollte. So, das ganz, ganz grob zusammengefasst. Und diese Rede bekam auch Standing Ovations von den Zuhörern, die noch im Saal waren. Danach habe ich mein Mikro geschnappt, habe noch 2-3 Stimmen aufgenommen und der letzte Redner in der Reihenfolge ist der Bastian Trumme. Er ist in Grusel Sozialarbeiter und hat auch sehr viel mit den Asylanten zu tun.
Falle hat man letztendlich eigentlich alles. Ich bin positiv überrascht. Die Resonanz der Grusler und auch der Besucher ganz allgemein. Eine Ausnahme war der Kommentar vom Herrn Hirschberger. Die Sache mit dem Zulier, ganz ehrlich, absolut unpassend. Ansonsten die Frau Nagel, sehr souverän, hat das Ganze absolut toll gemacht. Ein Gewinn in meiner Auge. Die Abschlussrede, ich habe fast Tränen in der Auge, ganz, ganz toll. Ja, soweit von meiner Seite her das Fazit. Wie gesagt, ich bin der Meinung, Kusel braucht diese Einrichtung. Und ich werde alles nur dafür tun, dass das Ganze auch von meiner Seite her, soweit ich das kann, unterstützt wird.
Also mir hat die Veranstaltung gut gefallen und ich fand es auch wichtig und auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich möchte sagen, dass ich habe Traum. Ich wünsche mir, dass alle Leute die Chance nutzen, sich mit den Flüchtlingen in Kontakt zu begeben. Und zwar entweder mit Händen und Füßen, auch mit Herz und Verstand. Und dann werden sie merken und lernen und sehen, was man nicht noch alles von denen lernen kann.
So, Bastian Drum habe ich am Mikrofon. Wie hat dir die Veranstaltung gefallen oder hat sie neue Erkenntnisse gebracht oder bist du zufrieden mit dem, was passiert ist hier?
Nee, also neue Erkenntnisse. Ich hatte eigentlich soweit alles auf dem Schirm, was jetzt so auf uns zukommt. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich bin froh, dass es sehr positiv ausgegangen ist. Also, dass die besorgte Bürger, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, und die vielleicht mit mehr Vorurteile hier waren, als die, die nicht so viel Vorurteile haben, dass man die wahrscheinlich überzeugen konnte, hoffe ich doch mal. Und dass die Mehrheit, denke ich, hier in Grusel sich geschlossen für diese Erstaufnahmeeinrichtung ausspricht. Und das freut mich, denn ich denke, es soll überall zu jeder Refugees Welcome, Flüchtlinge willkommen.
So, den letzten Worten von Bastian Drum ist ja auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich hoffe, den Leuten, die hier aus der Gegend sind und eventuell diesen Podcast hören und gestern nicht bei der Versammlung dabei sein konnten, hat es ein bisschen was gebracht. Und den Leuten, die den Podcast hören, aber hier nicht aus der Gegend sind, hoffe ich, dass es trotzdem informativ für die war. An sich wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Uwe. Tschüss.